SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Deutschlands erfolgreichstes Pianotrio hat offiziell keinen Leiter, ist das Ergebnis von 3 gleichberechtigt agierenden Jazzmusikern, das Trio M. Mindestens ein Drittel davon stellt ein Frankfurter Pianist, den wir heute zu Gast haben. Er wurde 1978 in Schweinfurt geboren, hat gemeinsam mit dem Saxophonisten Heinz Sauer den SWR Jazzpreis 2008 gewonnen, Michael Wolny. Wie lernt man das Klavierspielen auf dem Schoß einer Schwester? Und warum schaut ein so überaus freundlicher und sensibler Mensch wie er mit so großer Leidenschaft die härtesten Gruselfilme? Ich freue mich heute, mit dem Jazzpianisten Michael Wolny zu sprechen. Mein Name ist Günter Husmann. Viel Vergnügen. Der Pianist Michael Wolny und sein Trio mit seiner Interpretation von Alban Bergs Nacht. Michael Wolny, ich habe gelesen, Sie haben das Klavierspielen auf dem Schoß Ihrer Schwester zwar nicht gelernt, aber immerhin gespielt. Ist das so?
Ich glaube, ich kann wirklich sagen, gelernt, ja. Also meine Schwester, die ist ein paar Jahre älter als ich und die ist auch Musikerin. Und die hatte von früh an ein gewisses Interesse an der Pädagogik. Das heißt, sie hat ihre ersten Schritte als Musikpädagogin an ihrem kleinen Brüderchen vollzogen. Und das hat dazu geführt, dass ich dann eben mit, ich weiß nicht, wahrscheinlich 3 Jahren oder so, hat sie mir die ersten Sachen am Klavier gezeigt. Und überhaupt war das Klavier deshalb für mich, glaube ich, auch so präsent, weil sie da immer drauf geübt hat und immer gespielt hat. Und natürlich, wie jeder weiß, der einen kleinen Bruder hat oder ein kleiner Bruder ist, man will es natürlich nachmachen, was die älteren Geschwister tun. Und so kam ich dann, glaube ich, zu dem Instrument.
Und wie war das? Wie hatte Ihre Schwester Ihnen das gezeigt damals?
Ich erinnere mich an so Einzelsituationen, dass sie mir gezeigt hat, auf den schwarzen Tasten zu spielen. Das ist für Pianisten ein bekanntes Phänomen. Für Nicht-Pianisten kann ich kurz erklären, wenn man auf schwarzen Tasten am Klavier spielt, entsteht immer ein sehr harmonisch klingendes Klangbad. Das heißt, wenn man noch gar keine Ahnung hat von Harmonielehre und Melodien, kann man jede schwarze Taste spielen über eine Begleitung, einer Begleitperson, die unten dann die entsprechend richtigen Harmonien drückt und man kann dann oben, ohne irgendwas zu wissen, einfach drauf los improvisieren. Das sind so kleine Sachen, die sie da mir gemacht hat, wo ich mich auch noch konkret daran erinnere. Was ich auch noch weiß, ein bisschen später, ist, dass es gibt ein Stück von Khachaturian, das sie da mal spielte, das war aus den Tänzen aus Maskerade, der Galopp. Und da ist die Melodie so angeordnet, dass sie sich anhand der schwarzen Tasten immer in kleinen Sekunden, also immer so ein kleines dissonantes Intervall, da entsteht die Melodie. Und ich durfte oben die kleinen Dissonanten spielen, also die kleinen Stecknadeln quasi werfen, während sie unten die Begleitung gespielt hat. Und so Sachen halt. Also das, ich glaube, daraus einfach viel Spiele und ich habe auch viel zugehört und ich kann jetzt nicht mehr im Detail alles genau mich erinnern, aber ich weiß, dass wegen ihr hat mich dieses Instrument so fasziniert und sie hat mir auch wirklich die ersten Schritte da beigebracht.
Thank you.
Das Trio M, jene 2002 gegründete Band, mit der Michael Wolny Furore seit vielen Jahren macht, wir hörten den Track Moving. Komponiert hat das Stück die Bassistin Eva Kruse und am Schlagzeug hörten wir Erik Schäfer. Ist Michael Wolny eigentlich in einer Welt groß geworden, die sehr viel klassische Musik beinhaltet?
Ich würde sagen, ja, vor allem sogar, weil in meiner Familie immer viel klassische Musik gehört wurde und eben über die bereits erwähnte Schwester auch für mich tagtäglich präsent war und nicht bloß als Konserve, sondern wirklich musiziert. Und also es gab auch bei uns immer Hausmusik, als ich dann später Klavier spielte und sie Querflöte, haben wir auch zusammen musiziert und also klassische Musik war da sehr präsent und da würde ich sagen, vor allen Dingen die romantische Musik, also Schubert, Schumann, auch dann noch ein bisschen Reger oder solche Sachen, aber einfach so diese Albumblatt-Romantik, die am Klavier eben prototypisch entsteht und die ich dann eben von meiner Schwester oft gehört habe.
Sie haben als nächstes ein Lied ausgewählt von Franz Schubert, Nacht und Träume. Warum?
Ja, wenn ich das jetzt anmoderieren müsste, dann müsste ich einfach nur sagen, lassen Sie sich fallen in dieses Stück Musik. Und wenn man auf den Text zu hören, versteht man, warum Schubert so ein genialer Interpret von Texten war und Texte während des Komponierens schon interpretiert hat.
Was fasziniert Sie besonders an diesem Lied?
Also ganz ehrlich, ich hätte verschiedene Stücke auswählen können. Das ist gerade das, was ich zuletzt wirklich in meine Liste meiner Lieblingssongs von Schubert aufgenommen habe. Darum habe ich das jetzt ausgewählt. Es ist speziell dieses Stück einfach unglaublich einfach und ruhig und trotzdem so, dadurch entsteht so eine Komplexität zusammen mit dem Text, die mich wirklich fasziniert, dass man mit so wenigen sparsamen, richtigen Mitteln so ein großes Spektrum von Emotionen abbilden und auch beim Hörer erzeugen kann.
Nacht und Träume von Franz Schubert. Der Bariton Matthias Görner wurde begleitet von Alexander Schmalz. Ausgesucht von Michael Wolny, unserem heutigen Gast in SWR 2 zur Person. Wie waren denn Ihre ersten Schritte eigentlich in die Jazzrichtung?
Es ging dann relativ schnell zu der lokalen Musikschule. Also in Schweinfurt an der Musikschule war ich und habe da das Glück von insgesamt 3 sehr guten Klavierlehrern gehabt. Wobei die allererste auch jemand war, die von der ersten Stunde ab Improvisation gefördert hat. Also immer die Hälfte der Stunde war auch dann Popsongs spielen oder Melodien nachspielen oder Geschichten erzählen auf dem Klavier. Bis hin zu Klängen finden im Klavier, das war auch schon früh ein Thema. Also Saiten zupfen und sowas machen. Und dann ging es über diese Lehrer dazu, dass ich dann irgendwann empfohlen wurde an das Konservatorium in Würzburg, wo ich als Hospitant dann aufgenommen wurde und quasi schon angefangen habe, Jazz-Piano zu studieren. Noch während ich am Gymnasium war und als ich dann das Gymnasium beendet hatte, dann war der Schritt, das begonnene Musikstudium fortzuführen, sehr, sehr nah. Ich habe dann erstmal noch für insgesamt, glaube ich, 3 Semester Mathematik mich eingeschrieben und studiert, wobei ich sagen muss, eher eingeschrieben als wirklich studiert, weil mich hat Mathematik immer fasziniert, aber ich habe das dann spätestens im 2. Semester verstanden, dass das schwierig wird mit den nächtlichen Sessions und der morgendlichen Vorlesung. Das hat nicht mehr so ganz zusammengepasst.
Da kamen einige Zahlen durcheinander.
Genau. Und ja, und dann war ich plötzlich Hauptfachstudent an der Hochschule für Musik in Würzburg bei Chris Beyer. Chris Beyer war auch der Lehrer, bei dem ich als Hospitant schon am Konservatorium war. Und ich habe dann auch bei ihm abgeschlossen bis zur Meisterklasse. Das heißt, ich war, glaube ich, über 10 Jahre beim Chris als Schüler und hatte wirklich über diesen ganzen Zeitraum eigentlich beständig das Gefühl, dass er immer wieder neue Überraschungsmomente für mich da irgendwie hervorzaubern konnte. Also irgendwelche harmonischen Einsichten oder neue Musik oder bis hin zu elektronischen Sachen. Also das war eine sehr, sehr tolle Zeit mit dem Chris. Und wir haben auch bis heute noch regelmäßig Kontakt. Also das ist eine wichtige Person.
Chris Beyer, zumindest für Hörerinnen und Hörer, die nicht so im Jazz bewandert sind, ein sehr, sehr anerkannter Jazzpianist in Deutschland. Was hat Chris Beyer Ihnen so vermittelt?
Die Spezialität von Chris war die, dass eigentlich er völlig unterschiedliche Studenten rausgebracht hat. Also es gibt da wirklich jetzt richtige Fachleute für Hardbop, Mainstream, es gibt Leute, die in die Pop-Produktion gegangen sind, es gibt Leute, die in die neue Musik gegangen sind. Also er hat, glaube ich, für jeden Studenten ein eigenes Konzept gebastelt. Und wenn ich mich jetzt an Chris' Unterrichtsstunden erinnere, da erinnere ich mich eigentlich immer an lange Diskussionen über harmonische Entwicklungen, wo bestimmte Klangfarben herkommen, wie man die am Klavier reproduziert, wie man die auflöst. Auch ein ständiges Interesse an neuer Musik. Also gerade fast jede Woche hat er irgendwie eine Platte mitgebracht, wo er sagt, hey, das ist ja cool, hör mal, das war nicht absolut. So kam ich übrigens damals zu Esbjörn Svensson Trio. Da hat mir Chris vorgespielt, hör mal, ich habe hier was gehört. Das war vielleicht, weiß nicht, Mitte der 90er Jahre. Ich habe da irgendwie ein Klaviertrio gehört. So habe ich noch nie ein Klaviertrio spielen hören. Und immer Entdeckungen. Also vielleicht gar nicht mal so sehr Jazz-spezifisches, sondern eher so ein breiter Blick, wie funktioniert Musik, warum. Das ist auch so ein Wort, das ich immer mit Chris in Verbindung bringe, nämlich Resonanz. Also wirklich resonante Klänge finden am Klavier, die wirklich eine große Schwingung erlauben und die eine ganz bestimmte Tiefe am Instrument haben. Das war so die ganz wichtige Zeit bei Chris. Bis hin dazu, dass ich wirklich heute oft, wenn ich oft etwas Neues höre, mich dann frage, was wird eigentlich der Chris dazu sagen? Also wenn ich den das jetzt vorspiele, was würde der Chris denken? Oder ja, also ein sehr wichtiger Mensch für mich.
Das Michael-Wolny-Trio mit In Heaven. Sprechen wir von einer nächsten Stufe in Michael Wolnys Karriere. Sie haben 4 Jahre lang im Bundesjugend-Jazz-Orchester gespielt. Ist das richtig?
Man ist ja im Bundesjazz-Orchester in so einer Art Ausbildungsstätte. Und dann hat man, wenn man Glück hat, irgendwann Gelegenheit, in die Konzertbesetzung zu rutschen. Und in der spielt man dann so 2-3 Jahre. Und damals hat es ja noch Peter Herbolzheimer geleitet. Es war damals dann auch so, dass dann man nach einer gewissen Zeit in der Konzertbesetzung dann auch irgendwann mal in die Rhythm Combination hier und da reinfallen konnte und dann auch da mal Konzerte gespielt hat. Für mich war Big Band deshalb auch noch besonders, weil es in Regensburg eine Band gab, die sozusagen als eine ehemalige Konzertbesetzung des Bundesjazzorchesters dann beisammen blieb und eine eigenständige Band wurde, nämlich das Summit Jazz Orchester. Mit diesem Orchester haben wir eine Zeit lang, während ich in Würzburg studiert habe, sehr viel gespielt. Immer jeden Sonntag gab es so eine Steady Gig, hat man nachmittags geprobt, abends das Programm gespielt. Wir hatten da wirklich ein paar ganz, ganz tolle Jahre. Unter anderem mit Clark Terry hatten wir so eine Tour gemacht in Deutschland und Bobby Shue, El Pacino und verschiedene Leute wurden da gefeatured.
Die haben gesagt, einen amerikanischen Mainstream-Jazz an.
Kann man so vielleicht zusammenfassen. Wir hatten eine Tour tatsächlich auch durch Amerika, die wir da irgendwie, also der Christian Sommerer, das war der Leiter der Band quasi, auch der das Ganze so ein bisschen gemanagt hat, der hat das irgendwie auf die Beine gekriegt, dass wir durch Phoenix und durch Memphis haben wir eine Tour gemacht. Und auf dieser Tour war eins der zentralen Stücke für mich von Bob Brookmeyer, nämlich Ding Dong Ding. Deshalb habe ich das jetzt auch für heute ausgesucht. Das ist eine Komposition, die erstmal ganz, ganz typisch Bob Brookmeyer ist. Für diejenigen, die ihn kennen, werden ihn sofort wiedererkennen. Zum anderen ist es so, dass es für mich damals als Pianist deshalb eine besondere Herausforderung war, weil es ein sogenanntes Klavier-Feature ist. Also der Pianist steht da als Solist im Mittelpunkt. Und speziell bei dem Stück ist es so, es passiert eine ganze Weile erstmal dieses Stück und dann bricht die Band ab und dann ist man als Pianist alleine und muss sozusagen eine Kadenz spielen und das Ganze wieder zurück zum Anfang bringen, damit die Band wieder einsteigen kann. Das heißt, man hat jeden Abend eine freie Kadenz zu gestalten von 3 bis 5 Minuten, in denen man dann irgendwie sinnvollerweise dieses Stück Musik gestaltet. Und das war, muss ich sagen, sehr, sehr aufregend, das erste Mal so auf der Bühne frei zu spielen, eben mit so einer Big Band im Hintergrund und vor amerikanischem Publikum und eben mit diesem wahnsinnigen Stück. Und ich habe jetzt ausgesucht eben die Originalaufnahme. Das ist eine Aufnahme mit Mel Lewis Jazz Orchester. Und da sitzt übrigens Jim McNeely am Klavier.
ein ganz hervorragender Pianist. Aber ich will nochmal nachfragen, das ist ja eine ganz besondere Bühnensituation gewesen. Wie hat sich da der Pianist Michael Wolny gefühlt? Es ist ja so, im Grunde genommen, man kann sich das ja fast vorstellen wie ein plötzlicher Druckabfall im Flugzeug.
Ja. Es ist die ersten paar Mal wirklich so ein entweder Druckabfall oder Sprung ins kalte Wasser oder so, weil man, also dieser Fokus an sich als Solist ist ja schon was Besonderes, aber wenn der Fokus kommt sozusagen aus dem Nichts oder aus dem Total einer großen Besetzung, wo dann plötzlich der Spot ganz klein wird und dann ist man alleine im Rampenlicht und muss was tun. Ich war da schon sehr, sehr aufgeregt, muss ich sagen, das zu spielen. Gleichzeitig ist es für mich deshalb auch so wichtig geworden, weil ich weiß, dass ich in diesen 2 Wochen Tournee da eine gewisse, ich will nicht sagen Routine dann entwickelt habe, aber eine gewisse Gewöhnung an diese Situation, damit klarzukommen, dass es hier ein großes Fragezeichen im Programm gibt, das ich dann ganz alleine füllen muss und auch die Gewissheit dabei zu haben, es geht eigentlich nie so wirklich schief, sondern es gibt bessere und schlechtere Momente, aber irgendwie schafft man es dann doch, die Fäden zusammenzuführen und eben wieder zum Stück zurückzufinden.
Das Mel Lewis Orchestra interpretierte in diesem SWR-Mitschnitt von 1980 die Bob Brookmeyer-Komposition Ding Dong Ding. Michael Wolny, Sie haben eine ganz besondere Beziehung nicht nur zu Jazz und Pop, sondern auch zur europäischen Kunstmusik. Mitgebracht haben Sie eine CD von Ivo Pogorelic, seine Einspielung von Chopins Prélude. Was fasziniert Sie an dieser Aufnahme?
Also erstmal ist es eine CD, die eine der ersten CDs, die ich hatte, eine Gesamtaufnahme der Prélude. Und tatsächlich habe ich dieses Stück auch mal irgendwann gespielt. Natürlich in keinster Weise vergleichbar mit dem, was wir gleich hören werden. Aber ich finde ganz einfach, die Prélude ist so ein Zyklus von 24 Stücken. Die sind geordnet nach Tonarten, also für jede Tonart im Dur und Moll ein Stück. Ganz mechanisch angeordnet von 1 bis 24. Es sind halt so kleine Juwelen und ich hätte jetzt statt dieser Nummer 18 auch die Nummer 24 in D-Moll, die ist mir auch ganz nah, oder auch die Nummer 1 in C-Dur oder die meisten kennen wahrscheinlich das Regentropfen-Prelude in D-Dur, hätte jedes andere auch nehmen können. Das sind einfach lauter so kleine Kostbarkeiten. Ich habe jetzt das genommen, weil ich es für besonders prägnant halte und irgendwie auch sehr ungewöhnlich, weil es auch was ist, was ich irgendwie auch mal in den Fingern hatte und deshalb als Pianist irgendwie auch bei mir so einen Abdruck hinterlassen hat.
Was sagt dieser Abdruck? Worin besteht das Besondere hier, vor allen Dingen in diesem F-Moll-Prelude?
Na, es ist so eine ganz expressive Rede, die eigentlich, glaube ich, die da gehalten wird. Also die rechte Hand spricht fast schon sich überschlagend und dazwischen gibt es immer wieder so wie rezitativ so Einschläge, die halt das Fundament bieten für den nächsten Satz, der gesprochen wird. Und man kann sich das, glaube ich, vorstellen, entweder wie einen kleinen Charakter, der da porträtiert wird, oder eine kleine Szene. Es ist, wie gesagt, was sehr Expressives und was sehr Ungenormtes, also so wie ein kleiner Kobold, der da irgendwie entsteht.
Und dem kleinen Kobold hören wir jetzt mal zu beim musikalischen Wachsen. Thank you. Das Prälude Nummer 18 F-Moll von Frédéric Chopin wurde gespielt von Ivo Pogorelitsch. Micha Wolny, Sie haben mal gesagt, wenn Sie improvisieren, dann sei das, als ob Sie durch eine Klangbibliothek wandeln würden. Was meinen Sie damit?
Also ich denke, jeder Mensch, ob Musiker oder Nichtmusiker, ist eben von sehr viel Musik umgeben. Und diese Musik wird irgendwo im Inneren, vor allem wenn sie uns besonders zusagt oder uns besonders berührt, abgelegt. Und ich glaube, so sammelt jeder Mensch im Laufe seines Lebens eine ständig wachsende Bibliothek von Klängen oder von Melodien, Harmonien und so weiter an. Und immer wenn was Neues dazukommt, dann wird, glaube ich, erstmal ein Platz gesucht, ob in der vorhandenen Bibliothek da irgendwo schon ein Fach ist, was so ähnlich klingt. Oder wenn man das nicht hat, wird auch gegebenenfalls nochmal komplett umgeräumt. Und so ist jeder halt auf der Suche, glaube ich, nach neuen Klängen und gleichzeitig aber auch als Archivar dabei, das irgendwie verständlich abzuspeichern. Und mir kommt es häufig so vor, dass man als improvisierender Musiker eigentlich so eine Art Spaziergang durch seine innere Klangbibliothek vollzieht, während man spielt. Also natürlich ist es so eine Frage von Assoziationen. Man ist in der Band, es kommt zu irgendeiner, keine Ahnung, irgendein Ereignis innerhalb der Band, das erinnert mich an irgendwas und ich antworte darauf mit etwas, was ich glaube zu improvisieren, aber was seine Wurzel vielleicht wirklich in einem bereits existenten Stück Musik hat. Und also das Bild für mich ist einfach wirklich diese Klangbibliothek, die wir immer füllen, während wir hören und die auch natürlich dann das beeinflusst, was aus uns rauskommt.
Und wenn wir uns jetzt mal die Klangbibliothek von Michael Wolny anschauen, wie sieht die aus?
Ich glaube, es ist ein ziemlich labyrinthisches, also was mir jetzt gerade zuerst in den Kopf kam, ist das Bild aus so ein alte Klosterbibliothek oder sowas, wo einfach viele verschiedene Gänge sind, man hat nicht den ganzen Überblick und man hat da viele verschiedene Räume. Vielleicht ist es signifikant dafür, dass ich immer so einen Lieblingsraum habe, in dem ich zur Zeit am liebsten reingehe. Da steht dann bestimmte Sachen, mit denen ich mich gerade am meisten beschäftige. Also momentan ist es gerade Fauré, weil ich da ein Stück, das glaube ich viele Leute kennen, aber ich habe es erst dieses Jahr tatsächlich kennengelernt von Fauré, das Requiem. Das höre ich zurzeit täglich rauf und runter. Dann ist da drin seit geraumer Zeit von Messiaen die 20 Betrachtungen des Jesuskindes. Dann ist da drin eine Platte von Richie Beirach, die ich vor langen Jahren zum ersten Mal gehört habe und die ich zwischenzeitlich fast wieder ein bisschen vergessen hatte und jetzt wieder gefunden habe. Eine Soloplatte aus den 80er Jahren. Es sind also mehrere Aufnahmen drin und ich gehe da rein. Und gerade auch wenn ich improvisiere, habe ich das Gefühl, okay, ich starte jetzt mal hier bei meinem Messiaen. Mal gucken, wo mich das hinführt. Und dann plötzlich kommt irgendein Klang zustande und der sagt mir, ach, wenn du die zwei, also ich rede jetzt wirklich sehr bildlich, wenn du jetzt zwei Träume weitergehst, da war was, was mal so ähnlich sich angefühlt hat. Und dann gehe ich daran, filme mich dann plötzlich bei Stravinsky und so weiter. Also es ist ein bisschen schwer, das zu beschreiben, weil natürlich ich jetzt nicht Bilder im inneren Auge habe, aber das Empfinden ist doch das, dass es so ein Wechselspiel ist aus etwas sehr Unbewussten, also Klänge, die einfach am Klavier passieren, die nicht geplant sind oder die ich auch vielleicht zum ersten Mal so entdecke, während ich sie spiele und die mich halt dann eben erinnern an etwas, was ich glaube zu kennen und dann in so einem Sekundenbruchteil versuche, das zu verknüpfen miteinander. Und das führt mich dann wieder woanders hin. Ich denke, letzten Endes am Instrument zu sitzen und zu improvisieren, ist immer dann am erfüllendsten, wenn man all diese Gedanken sich nicht machen muss. Wenn einfach irgendetwas durch einen hindurch das Instrument spielt und man sich vielleicht auch gar nicht richtig erinnern kann, was da passiert. Wenn ich mir das hinterher anhöre und versuche zu erklären, warum ist jetzt das und das und das, dann habe ich dieses Gefühl, ja, ich sehe hier so einen Pfad durch eine Bibliothek und ich sehe, dass mich das dazu führt und das dafür. Und ich kann das dann quasi hinterher mir selbst analysieren und erklären und kann auch sozusagen in diesem Sinne eine Forschung betreiben. Das nächste Mal, wenn ich übe, wenn ich irgendwas komponiere oder mich mit irgendeiner Art von musikalischem Detail beschäftige. Aber ich denke, fürs Spielen und fürs Improvisieren ist es eigentlich immer am schönsten, wenn man nicht nachdenkt und wenn man nicht zu sehr versucht, irgendwas zu wollen, sondern es einfach passieren lassen kann. Thank you.
I Love You Porgy. Der Gehörschwing-Klassiker wurde interpretiert von dem Pianisten Michael Wolny und dem Tenorsaxophonisten Heinz Sauer. Michael Wolny, Stichwort Klangbibliothek, von der Sie gerade gesprochen haben. Viele Räume, viele Gänge, ein Labyrinth. Da kann man sich doch sehr schnell drin verlaufen, oder?
Ja, ich denke, wichtig ist so eine Art Kompass, die man halt im Bild bleiben, der einem irgendwie immer wieder sagt, da ist die Richtung, in die man eigentlich mal aufgebrochen ist. Also eine Art Ästhetik oder ein ästhetisches Auswahlverfahren, das jeder kennt, dass man sagt, das gefällt mir nicht oder das ist mir nah, das ist mir sehr fern. Und das versucht man hinterher zu begründen, dass man objektiv versucht darzustellen, also Metallica gefällt mir nicht so gut, weil es ist irgendwie zu aggressiv oder so. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich über aggressiv spreche, ich stehe wahnsinnig auf Phantomas von Mike Patton. Das ist natürlich um einiges aggressiver auf eine Art als das, was Metallica. Also wie gesagt, da ist wieder dieser Knackpunkt von Wort und ästhetischen Empfinden und Musik, das immer so ein bisschen knirscht und holpert, wenn man das versucht zusammenzubringen. Aber es ist richtig, in so einem Labyrinth von Klängen, in dem wir uns heute alle befinden, ist, glaube ich, wichtiger denn je, eine ästhetische, klare Linie zu haben. Was übrigens auch, ich kürzlich sehr, sehr schön formuliert von Bill Evans zum ersten Mal gehört habe. In den 70er Jahren hat er in Finnland mal ein Interview gegeben. Da
Der Pianist
Bill Evans wurde gefragt, was er von der damals relativ neuen Entwicklung dieses völlig freien Spiels hält. Und er sagte so sinngemäß, dass es was sehr Gesundes sei, aber er hat die Vermutung, dass man angehalten ist, noch mehr und noch klarer auszusortieren, als man das tun würde, wenn man eben anhand von einer bestimmten Struktur oder einer Grundlage improvisiert. Und das ist, glaube ich, genau das, was er da vorweggenommen hat, was heute Realität ist. Man ist mit so viel Freiheit umgeben, dass man sich selbst immer wieder Grenzen setzen muss, um wirklich kreativ sein zu können. Und Grenzen sind in dem Fall auch ästhetische Richtlinien.
Der Titel Phlegma Fighter mit dem Trio M, live eingespielt beim Festival Jazz Baltica 2010. Michael Wolny Klavier, Eva Kruse Bass und Erik Schäfer Schlagzeug. Seit über 12 Jahren ist es nun schon zusammen, Deutschlands Vorzeigeklaviertrio. Zurzeit aber ruhen die Bandgeschäfte, da die Bassistin Eva Kruse derzeit Babypause macht. Pianist Michael Wolny und der Schlagzeuger Erik Schäfer standen also vor der Frage, abwarten oder weitermachen. Entschieden haben sie sich für Letzteres, haben ein neues Trio gegründet, den amerikanischen Bassisten Tim Lefebvre in ihre Band geholt. Weltentraum heißt die aktuelle CD des Michael Wolny-Trios. Um was für einen Traum geht es denn da?
Wenn man den Titel gerecht werden will, geht es natürlich um den ganz großen Traum. Also es geht um all das, was hinter den Dingen steht und wo man nicht so mit den normalen Mitteln rankommt, wo man sich hinträumt, wo man vielleicht die üblichen Wege verlässt und wo man sich einfach eine Utopie zurechtdenkt und ein bisschen das Jetzt halt verlässt und sich auf die Reise macht.
Also eine utopische Idee, kann man sagen, die Utopie besteht auch so in einer Vorstellung von Romantik?
Klar, also jetzt, klar sind natürlich gleich die ganz großen Begriffe, aber wenn man die Utopie begreift als das Wissen darum, dass es Grenzen gibt, hinter die wir nicht gucken können und dass es da eine große Sehnsucht gibt zu dem Bereich dahinter, dann ja, dann würde ich sagen, die Romantik ist eigentlich der Inbegriff der utopischen Haltung, ja, und die ganz grundlegende Idee war einfach eine Platte zu machen, die sich nur mit Songs und Liedern beschäftigt und die halt dann irgendwann sich um dieses Thema dann so ansiedelten, die Grundlagen, über die wir dann gespielt haben. Und jetzt, wenn man, es geht ja einem, wenn man da drin steckt, genauso, dass man nicht unbedingt den großen Plan hat, bevor man anfängt aufzunehmen und alles zusammenzusortieren, sondern erst hinterher, wenn man dann alles sich anhört und überlegt, was ist eigentlich genau das Thema, warum geht's da? Und dann kommen einem diese ganzen Gedanken und man stellt im besten Fall so eine Schlüssigkeit dann fest, dass das alles zusammenpasst aus diesen und diesen Gründen. Ich wollte einfach eine Platte machen, die sich mit Liedern beschäftigt, mit Songs, mit vielleicht sowas wie Gedichten, die in Melodien schwelgt, die auch mehr die Harmonie vielleicht in den Vordergrund stellt und damit vielleicht auch den Raum öffnet, dass das ein oder andere Unvorhergesehene dann dahinter Platz hat.
Das Michael Wolny Trio interpretierte die John Bryan, Charlie Kaufmann Komposition Little Person, Michael Wolny Klavier, Tim Lefebvre Bass und Eric Schäfer Schlagzeug. Was ist eigentlich das Besondere am Jazz?
Es ist die spannendste zeitgenössische Art zu musizieren. Und es ist die spannendste Art, Musik zu hören, weil Jazz im Moment passiert und für den Musiker und den Zuhörer einen unmittelbaren Zugang zu jeder Art von Musik ermöglicht. Das kann stilistisch von hyperlinks bis nach hyperrechts alles abbilden, aber es ist trotzdem irgendwie immer eine Musik, die ehrlich im Moment entworfen wird und die deshalb eine völlig eigene Form von Energie entwickelt. Und das ist das, was mich interessiert und was, glaube ich, die Musik so einzigartig auch macht.
Das müssen Sie mir jetzt mal erklären, weil andere Musik entsteht ja auch aus dem Moment und sie verklingt wieder. Also was meinen Sie damit jetzt, sie entsteht im Moment?
Also andere Musik ist richtig, Musik ist immer flüchtig, der Ton entsteht, der ist wieder weg, aber sozusagen der Inhalt dessen, was gespielt wird, nicht bloß die Interpretation, sondern die Töne, also ganz banal, die Töne, der Rhythmus, die Form, die Länge des Stücks, die Energiehöhe, all das ist nicht geplant, sondern das ist etwas, was entsteht im Moment des Musizierens zwischen den Musikern auf der Bühne, wie eine Konversation, also wie unser Gespräch hier. Wir wissen noch nicht, wohin die Fragen führen und es ist im Moment gerade nicht vorgeplant, wir lesen keine Texte ab, sondern es entsteht jetzt gerade. Und das ist das Besondere, dass es da eben keine oder nur in ganz, ganz reduzierter Form Schablonen gibt, die man einfach auf die Bühne stellt und so tut, als ob sie jetzt gerade erblühen, sondern es ist wirklich immer im besten Falle authentisch das, was gerade entsteht. Ich kann vielleicht das Gegenbeispiel sagen. Ich war letztes Jahr im Sommer auf einem Rockfestival und stand dann da vor der Bühne und es war natürlich unglaublich beeindruckend, die ganze Lightshow und die Lautstärke und natürlich die Posen und die Musik hat ja alles, hat also eine richtige Kraft auch. Letzten Endes habe ich aber die ganze Zeit gedacht, es ist irgendwo, fehlt mir da doch was oder da fehlt irgendwie so eine unmittelbare Energie, die ich halt wirklich bloß dann spüre, wenn der Improvisationsanteil da ist, der die Kraft hat, alles in jedem Moment völlig umzustülpen. Wenn die Frage war, was macht den Jazz so besonders, dann ist es für mich diese Kraft, diese Energie zu spüren.
Also diese Kraft des Unvorhergesehenen und Neuen?
Ja, in reiner Form.
Was ganz wichtig ist in der Musik, oder?
Ich glaube schon, ja. Also Reibung generell ist was Wichtiges. Alles, was Energie liefert, ist, glaube ich, wichtig und ist auch etwas, was gerade als improvisierender Musiker immer sofort irgendwie so was Existenzielles kriegt, ja. Weil man tut sich ja mit seiner ganzen Kraft und seinem ganzen Ich in so eine Situation rein und bringt ein neues Stück mit oder ein neues Arrangement und hat man natürlich daran gearbeitet und steckt da, hat da in jeder Faser sich selbst irgendwo und dann bringt man das mit und dann funktioniert es nicht. Ist zum Beispiel aktuell bei der Platte jetzt auch passiert. Ich hatte für einen Song von Flaming Lips hatte ich ein Arrangement geschrieben, auf das ich ganz stolz war und das ich probiert habe und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und das sind halt dann so Momente, die einen erstmal den Boden unter den Füßen wegziehen, aber gleichzeitig halt die Möglichkeit haben, dass dann was ganz, ganz anderes entstehen kann. Und im Fall von Flaming Lips war es dann so, dass die Version, die jetzt auf der Platte gelandet ist, eben in dieser kleinen Krise entstanden ist, wo wir eben 10 Minuten lang überhaupt nicht wussten, was wir jetzt machen sollen. Ob wir das Stück weglegen oder ob wir nochmal uns ransetzen. Und dann ist halt so in kürzester Zeit mit einer Idee von Tim und dann einer Idee von Erik und dann ein paar Akkorden von mir und einer kleinen Absprache dann dieser Take so entstanden. Und das war sicherlich kurz unangenehm, weil man da eben denkt, ach, das funktioniert alles jetzt nicht und ach, die Idee ist eigentlich blöd und ich will das jetzt nicht ausprobieren. Aber wenn man es dann doch tut, dann wird man manchmal dafür auch belohnt.
Und das Stück, von dem Michael Wollny hier spricht, wollen wir uns anhören. Seine Interpretation des Flaming Lips Songs Be Free Away. In SWR 2 zur Person, das Michael Wollny Trio mit Be Free Away. Es ist eine auffällige Tendenz im aktuellen Jazz und auch der Pianist Michael Wollny ist sicher Teil dieser Entwicklung. Es gibt so etwas wie eine Skepsis dem großen Solo gegenüber. Teilen Sie die?
Interessant, ja. Ich glaube, da steht oft dahinter diese Angst vor diesen gefürchteten Jazz-Ego-Trips, also diese langen Solis, wo man dann auch die Mitmusiker zeitweise fast degradiert eben zu Personal, die einem dann irgendwie irgendwo einfach nur eine schöne Umgebung bieten. Und ich glaube, die Idee, die heutzutage häufiger im Raum ist, ist einfach zu sagen, es ist ein Miteinander und wir versuchen hier gemeinsam irgendwas zu entwickeln. Und das äußert sich dann eben nicht in diesen langen Solis, die eine riesige Entwicklung haben und die vielleicht für viele auch mittlerweile so eine vorhersehbare Kurve auch haben. Also dieses Steigern, 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 Applaus, Steigern, Steigern, dass man eben da rauskommt.
Ist die Zeit der großen Erzählungen im Jazz vorbei?
Das ist eine Frage, glaube ich, die man sich in vielen Kunstformen stellen kann. Ich habe kürzlich mal auch eine Reflexion drüber gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, da ging es um den Gedanken der Fernsehserien gegenüber dem Spielfilm. Also nur noch die kleinen Portionen, die sich so endlos aneinanderreihen, im Gegensatz zu der großen epischen Welle, die man eben aus den Spielfilmen so kennt. Es ist vielleicht so eine Tendenz, die daher rührt, dass halt einfach die Erfahrung der Gegenwart darauf beruht, dass eigentlich das alles viel mehr fragmentiert überall ist und dass eben manchmal der große Atem für die große Erzählung sehr früh schon durch Feedback jeder Art gestört wird, im besten Sinne so. Also ist der ganz große Entwurf, dass man den gar nicht zu Ende denken kann, weil man dazwischen schon wieder 2, 3 neue Informationen hat, die alles irgendwie umlenken. Und das wäre echt eine pessimistische Haltung, weil es ist natürlich traurig, wenn man den großen Entwurf und auch das Vertrauen und die Vision abschafft zugunsten einer sich ständig alles offen haltenden Kürze. So. Andererseits kann man sagen, Kürze ist auch was Dinge auf den Punkt bringt oder was sozusagen eine Verdichtung davor erstmal nötig hat. Ich sehe, ja, was Sie vorhin gesagt haben, dass diese Tendenz weggeht zu diesen ganz langen solistischen Passagen und ich sehe eben, dass eben das nicht bloß auf den Jazz begrenzt ist, sondern ich sehe, dass es in vielen Bereichen so eine Tendenz gibt zur Fragmentierung und zur Kürze und das hat bestimmt seinen Grund irgendwie.
Und da würde ich doch jetzt ganz gerne mal fragen, wie sieht's denn der Pianist Michael Wollny, also ja. Der Solist Michael Wollny?
Der hat sozusagen in seinen Solokonzerten eine Form gefunden, die immer darauf beruht, dass das erste Stück des Abends völlig frei ist und immer irgendwas zwischen 40 und 60 Minuten dauert. Und erst dann danach kürzere Stücke passieren, die sozusagen auf das antworten, was davor passiert ist. Also das heißt, ich glaube, diesen großen Fluss, den lasse ich da schon zu. Es ist auch vielleicht, da haben wir gerade gar nicht drüber gesprochen, es ist auch eine Frage natürlich, ob man ein Konzert betrachtet oder eine Live-Situation oder eine Studiosituation. Und ich denke, im Studio ist immer die Tendenz da, weil Studio auch immer etwas sehr Künstliches hat, wo man performt oder ein Konzert gibt für ein nicht existentes Publikum, also für ein Publikum im Kopf, dass man da eher versucht, die Dinge zu verknappen oder in irgendeiner Form auf den Punkt zu bringen und nicht zu viel rumzudaddeln. Und vielleicht kann man sagen, dass das Datteln aber natürlich gehört ja zu der Improvisation irgendwie auch dazu, dass man eben sich mal Zeit lässt und Dinge so fließen lässt. Also ich würde mich freuen, wenn ich die große Erzählung nicht ganz vergesse, sondern dass die immer wieder auch ihren Platz hat. Also ich merke eben, wenn ich Solo spiele, ganz alleine spiele, dass es auch durchaus für mich sich als natürlichste Form anfühlt, die Dinge nicht gleich zu unterbrechen, sondern auch mal lang fließen zu lassen.
Michael Wolny und die Cembalistin Tamar Halperin im Dialog mit der HR Big Band. Kabinett 2 heißt das Stück aus der CD Wunderkammer XXL. Michael Wolny, Sie haben mal gesagt, improvisieren sei für Sie wie eine Konversation zu führen. Wie funktioniert das?
Also so kommt mir das tatsächlich häufig vor, also dass man miteinander kommuniziert und auch, dass bestimmte Ereignisse man sich so zuspielt. Also ich kenne das ganz häufig, das Gefühl, dass von, wenn ich jetzt mit Erik zum Beispiel spiele, dass von Erik so eine Art Tsunami losgetreten wird, der dann irgendwie so durch die Band wandert und irgendwann bei mir ankommt. Und
Erik Schäfer, der Schlagzeuger.
Richtig, Erik Schäfer, der Schlagzeuger, der ja sehr nicht nur rhythmusgebend ist, sondern wirklich ein ganzes Orchester und ein ganz riesen Farbenreichtum an Perkussionssounds an seinem Schlagzeug erzeugt. Und da habe ich oft dieses Bild, dass wir uns so Sachen irgendwie so gegenseitig zuwerfen und eine Art Konversation, bloß nicht mit Worten, sondern mit Klängen halt da stattfindet.
Man muss diesen Ball unbedingt auffangen, damit einem der nicht an den Kopf fliegt, oder?
Genau, es sei denn, der andere spielt ihn so überraschend, dass er einen erstmal aus der Bahn wirft. Das gibt es ja auch diese Momente, wo man sich versucht, gegenseitig so an den Rand zu bringen oder die Kontrolle auch zu entziehen oder zu überraschen. Aber eben dieses Bild von dem Ball spielen, das ist eigentlich sehr schön, weil man, ich glaube, es hat ja auch manchmal was von so einem Tennismatch, wo man sich hin und her, es ist irgendwas am Laufen oder es entsteht ein Spiel miteinander und das ist eigentlich das Ideal, würde ich sagen, für eine Band, wenn dann so ein Gefühl entsteht.
Gemeinsam haben sie den SWR Jazzpreis 2008 gewonnen. Der Tenorsaxophonist Heinz Sauer und der Pianist Michael Wolny. Wir hörten sie mit ihrer Interpretation von Prince Song Nothing Compares to You. Auch wenn man es in diesem Stück nicht so hören konnte, Michael Wolny, Sie haben in Ihrer Musik auch einen gewissen Hang zum Düsteren.
Wahrscheinlich, ja.
Zum Zauberischen und ja, ich würde sagen zum Unheimlichen und Gespenstischen. Schauen Sie gerne Gruselfilme?
Ja, also mit aller Leidenschaft. Gruselfilme, Schauerromane, Schauergeschichten, alles was dem Genre Horror im Großen und Ganzen zuzuordnen ist, bin ich ein großer Fan von. Und ich habe schon ganz häufig mich in der Not gesehen, dass jemand erklären zu müssen oder sagen zu müssen, warum das so ist. Und ich komme da irgendwie nicht so richtig auf den grünen Zweig. Es gibt einen Kollegen, Freund von mir, Peter Fulda, Pianist aus Fürth, der übrigens auch bei Chris Beyer studiert hat, der auch diese Neigung zum Horrorfilm und im Horrorgenre hat. Und da habe ich auch mit ihm mich schon damals häufig drüber unterhalten, dass es ist schwer begreiflich zu machen, weil man, es geht einem ja gar nicht so sehr um diese Aggressivität oder auch diese Düsternis per se, sondern ich glaube, es ist irgendwas anderes, was da angestoßen wird. Ich vermute, es hat damit zu tun, dass es ein Genre ist, in dem Überraschungen eine große Rolle spielen oder Momente, in denen der Boden unter den Füßen weggezogen wird und plötzlich alles ganz anders ist, als man es davor dachte. Und das ist ja durchaus auch formal sehr, sehr abenteuerlustig. Also ich bin immer froh, wenn ich einen Film finde, wo plötzlich mit mir was passiert, was ich davor noch nicht so kannte oder das klingt jetzt komisch, aber auch wenn Filme mich wirklich tagelang verstören können, das finde ich immer eine tolle Entdeckung, weil ich weiß, da ist wirklich was passiert. Also es gibt von Takashi Miike, gibt es da so ein paar Beispiele oder von auch selbst Lars von Trier, finde ich, schafft es immer wieder mal, so formale Unsicherheit zu erzeugen. David Cronenberg ist ein großer Meister davon. Und ja, also das Düstere, das muss ich leider zugeben, ja, das ist mir sehr nah.
Der Jazzpianist Micha Wolny im Dialog mit der finnischen Konzertcembalistin Tama Halperin. Kabinett 6 hieß das Stück. Zu Gast in SWR 2 zur Person heute Michael Wolny. Wir sprachen gerade über Ihre Liebe zu Horrorfilmen, Ihrem Faible für Irritationsmomente in Erzählungen. Dieses dem Boden unter den Füßen wegziehen, spielt das auch in Ihrer Musik eine Rolle?
Ja, also ich glaube, ich versuche schon, also beim Konzeptionieren von Kompositionen oder so, diese Möglichkeit auch immer im Kopf zu haben, dass durchaus in einem Stück in der Mitte eine Tür aufgemacht werden kann, die den Raum mal komplett wechselt oder dass in der Mitte eines Stücks etwas passieren kann, was alles davor komplett umdeutet. Sei das ein rhythmisches Raster oder sei es ein melodisches Motiv oder jetzt gerade wenn wir von Portishead sprechen, dass das Stück, das wir gleich hören werden, das hat nun auch so eine Art Tür in der Mitte, wo unter dem Song plötzlich wird da eine Tür geöffnet und es kommt, ich weiß nicht, ob ich so viel schon verraten darf, es kommt da eine kleine Elektroband reinspaziert, die einfach das Zepter übernimmt. Und das Ganze passiert auch noch, während was ganz Verhextes passiert, nämlich die Beth Gibbons, die Sängerin, die davor ganz normal gesungen hatte, deren Ton friert plötzlich ein. Das heißt, sie bleibt stehen auf unmenschlich lange Art und in diesem Ton unten drunter kommt sozusagen wird diese Tür geöffnet und dann kriegt das Ganze nochmal einen ganz anderen Drive.
Die Musik friert plötzlich ein.
Also der Ton friert ein und darunter entsteht diese neue Art von Groove. Und das ist halt so ein Überraschungsmoment, der, ja, natürlich ist der auch, wenn man das erste Mal gehört hat, ist er dann auch nicht mehr überraschend beim zweiten Mal. Aber es ist trotzdem musikalisch so sinnvoll, dass es für mich jedes Mal, wenn ich es höre, immer wieder spannend ist und immer wieder interessant bleibt. Es ist nicht so ein, wie sagt man, One-Trick-Phänomen, dass man, wenn man es einmal weiß, dann ist es auch nicht mehr interessant. Bei dem Song habe ich eher das Gefühl, es ist am Anfang völlig überraschend, aber es ist auch ein Grund, warum ich den Song immer wieder hören will, weil ich immer wieder eben da mitgenommen werden will.
Die Band Portishead mit The Rip. Michael Wolny, eine andere Lieblingsmusik, die Sie hier mitgebracht haben, die haben Sie schon zu Beginn der Sendung genannt. Ein Stück, das wir gleich hören werden, Paradisum von Gabriel Fauré aus seinem Requiem.
Gabriel Fauré ist ein Name, den ich kenne, jetzt müssen wir schon wieder über meine Schwester sprechen, weil die als Querflöterin einige Stücke von Fauré im Repertoire hatte und ich damit irgendwie auch so ein bisschen aufgewachsen bin. Also ich kann, diese Musik kenne ich einfach auch sehr gut. Ich habe dieses Stück einfach ausgesucht, weil es momentan in meiner Playlist, wie man so sagt, ganz, ganz oben steht. Ich habe das, ich glaube, zum allerersten Mal gehört vor einigen Monaten. Das hat mir der Nils Lüne Lockegaard vorgespielt. Das ist ein Altsaxophonist aus Kopenhagen, mit dem ich ein anderes Projekt schon gemacht habe. Und der hat mir das vorgespielt. Wir saßen, haben bei ihm Tee getrunken und er hat die Platte angemacht und da lief es so im Hintergrund. Und ich habe mich jetzt da wieder vor kurzem dran erinnert und das, die Platte gekauft. Und ja, was soll man dazu sagen? Es ist so eine unglaublich entrückte, feenhafte, elfenhafte Musik. Man versteht auch sofort, woher Howard Shore seine Ideen für Herr der Ringe hatte, wenn man das alles hört. Aber es ist vor allen Dingen erstmal ein ganz ungewöhnliches Requiem. Es ist ja ein Requiem, das wahnsinnig viel Zufriedenheit und fast schon Freude und Gelassenheit und all das erzeugt beim Hören. Und es ist eben eine sehr harmonische und mich sehr berührende Klangsprache, die, wenn man genauer hinhört, ganz schön komplex ist. Also da passiert ja wahnsinnig viel, aber es ist eben so gut zu hören und es geht so direkt, trifft irgendwie ins Herz. Das ist was sehr Einmaliges. Und deshalb bin ich momentan gerade da so drauf erpicht und habe das hier heute mitgebracht.
Und zwar die Passage in Paradisum.
Das ist das letzte Stück.
Ja, sehr entrückt, sehr jenseitig. Glaubt der Pianist Micha Wollny ans Jenseits?
Irgendwie schon, ja. Das sind ja so Fragen, die man, ja, oder die ich mir jetzt selbst so konkret noch nie wirklich eine Antwort habe vorstellen können. Aber ja, ich glaube schon dran, dass es eine Ebene gibt, von der wir eigentlich keine Ahnung haben, aber die irgendwie alles im Innersten zusammenhält. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich wäre, glaube ich, es ist sehr paradox, aber ich wäre sehr enttäuscht, wenn ich nicht eines Tages mal, also das heißt nach dem Tod oder so, einen Blick hinter den Vorhang spendiert bekommen würde. Weil ich wirklich glaube, das, was uns umgibt, das ist ein Teil der Welt, aber dahinter gibt es eine Ebene, die eben höchstens eben durch so Glücksmomente oder welcher Art auch immer einem da so mal ganz kurz ein kleines Fenster bieten in sowas Jenseitiges. Und ich würde sagen, so eine Art von Musik, die wir jetzt gleich hören werden, auf jeden Fall auch. Das ist ein Zustand, der da erzeugt wird, der mich schon daran glauben lässt, dass es was Größeres gibt als das, was um uns herum so fließt und lebt.
In Paradisum aus dem Requiem von Gabriel Fauré. Es spielten die Academy and Chorus of St. Martin in the Fields unter Sir Neville Mariner. Was mich auch an die Musik von Michael Wollny erinnert, es gibt da sehr viel schönen Klang, sehr viel Melancholie, sehr viel Harmonie. Aber andererseits gibt es da auch die Stecknadel, die da immer wieder reinpiekt.
Ich hoffe, dass das so sich auch anhört, weil es ist tatsächlich für mich wichtig, dass man eben immer diese Beidseitigkeit irgendwie spürt. Also irgendein kluger Mensch hat mal gesagt, die Konsonanz ist ja nur halb so viel wert, wenn es nicht die Dissonanz daneben auch gäbe. Also das heißt, diese Fallhöhe, die man da produzieren kann, die ist mir wichtig, im Gegensatz zu nur Dissonanz oder nur Konsonanz. Ich glaube, das Miteinander ist das, was wirklich spannend ist. Also ich glaube, das Fragen ist ja auch das Interessante. Nicht endgültige, abschließende Antwort finden, sondern immer wieder die von einer Frage vielleicht zur nächsten kommen.
Es macht Spaß, dem improvisierenden Musiker Michael Wollny beim Fragen zuzuhören. Faszinierend sind aber auch die Antworten, die er in seinen Konzerten und Platteneinspielungen gibt. In SWR 2 zur Person heute der Jazzpianist Michael Wollny, den wir gleich noch einmal mit dem Track When the Sleeper Wakes hören. Wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung online nachhören unter www.swr2.de.